So.
Ja, moin moin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dungeon Starter. Diesmal aus meinem Auto. Hallo Matthias.
Hallo Patrick.
Wir sind gerade auf dem Weg zurück nach Mainz. Ich muss mal gerade gucken, ab und zu verliere ich vielleicht den roten Faden, weil ich so ein bisschen auf den Verkehr achten muss.
Das ist mir wichtig.
Ja, mir doch auch. Dann.
was haben die Leiche denn da? Das ist ein Mikrofon.
Ja, genau, also wir hocken hier nicht mit unserem normalen Podcast-Setup, sondern wir haben so kleine...
Das wäre mir. So. Der Patrick hat auch beide Hände am Steuer, können aber beruhigt sein.
Genau. Einfach die Mikrofonarme hinten an die Kopfstütze dran gespackst.
Genau. Ich würde aber das, technisch würde ich dir zutrauen, dass du das hinbekommst.
Ja, auch hinkriegen wird man das bestimmt. Man darf da nur nicht gegen irgendwas gegenfahren, weil dann bam, ist ganz schnell der Spaß vorbei. Genau, warum sind wir im Auto? Wir fahren gerade zurück nach Hause. Wir kommen nämlich gerade von der Dreieichcon.
So, das war alles ein schlechter Traum. Jetzt so nochmal.
Zeitreise.
Genau. Moin moin und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dungeon Starter. Was ihr da gerade gehört habt, ist unser gescheiterter Versuch, in meinem Auto eine kleine Folge aufzunehmen, nachdem wir von der Dreieichcon gekommen sind. Und ich war technische Fehler. Ich habe nachher nochmal geguckt. Anscheinend war mein Handy voll, als ich dann daheim war. War der Speicher doch nicht voll. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Das geht auf meine Kappe. Das hätte ich besser wissen müssen.
aus Gründen der Verkehrssicherheit haben wir dann abgebrochen auch.
Genau. Allein, weil ich mich so aufgeregt habe. Dann am
halt
Ende,
mal das Lenkrad.
Genau. Ja. Deshalb wollten wir jetzt nochmal so ein kleines Recap machen mit all dem, dass wir letztes Mal nicht sagen konnten. Also genau. Fangen wir einfach nochmal so weit an. Wir waren am letzten Samstag waren wir auf der Dreieichcon einen halben Tag und haben da einfach mal die Nase so ein bisschen reingesteckt und geguckt, was da so geht. Wir haben ein bisschen Merch gekauft. Ich weiß nicht, hast du dir jetzt Würfel gekauft oder nicht?
Nee.
Nee? Ach stimmt.
Nee.
Ja, fast hättest du dir so eine Mystery-Box gekauft, ne? Aber kam dann nicht dazu am Ende.
Genau. Habe ich gesagt, nee, doch nicht.
Ich habe ja auch so ein bisschen Zurückhaltung praktiziert. Allerdings, als ich das Alternate-Cover, die Special-Cover-Version vom Monster-Manual gesehen habe, vom neuen, konnte ich nicht Nein sagen. Das Blöde war nur, dass danach es draußen dann ein bisschen genieselt hat. Und in der
erwischt,
Papiertüte, ja, so ein bisschen, also ein bisschen wellig sind die Seiten schon geworden. Ich hab das Buch schon, hab danach natürlich die Google-Suche und KI und was auch immer alles gefragt. Also ich hab das Ding mal irgendwie nach dem Duschen ins Bad gestellt, so für ein paar Minuten. Und hab dann alles, was ich hatte aus meinem Rollenspielschrank, da drauf gepackt. Damit sich
aber
das vielleicht nochmal ein bisschen.
Die welligen Seiten, das kann tatsächlich sein, dass das schon so war.
Meinst du?
Ja, weil ich kann dir das auch mal ein Foto schicken von meiner 2014er Bücher. Mhm. Das ist so eine Krankheit von den Dungeons & Dragons Büchern. Ich habe damals sie bekommen, die haben alle diese Wellen.
Okay.
Da gibt es verschiedene Theorien, dass das was mit dem Verschiffen oder Lagerung oder sonstigem zu tun hat. Du guckst von oben drauf und siehst quasi, dass die Seiten so Wellen haben.
Genau.
Und kannst ja mal ein Buch aus dem Schrank holen. Garantiert findest du das da auch. Ich will dir nichts verderben, aber das
bei vielen
Dini-Büchern ist das der Fall.
So, gucken wir mal.
Oh, jetzt hat er seinen Stapel. Es klingt so, als würde er so 50 Bücher eine. Das sind nur drei, glaube ich.
Ja, und gut, aber bei D&Ds ist es direkt immer 20 Kilo, die du dann in der Hand hast. Also ich weiß nicht, bei meinen.
Nee, sehen die gut aus? Okay, ja gut. Ich kann dir welche zeigen bei den. Ja, gut, die sehen gut aus. Sind das die 20? Ja, okay.
Das ist der alte Dungeon.
Ja, nee, aber bei denen. Ich habe verschiedene, bei denen das der Fall war.
Super.
Ich will nur sagen, es muss nicht der Regen gewesen sein.
Okay, na gut. Dann fühle ich mich vielleicht ein bisschen besser, dass ich mich nicht ganz so dumm angestellt habe. Aber gut.
Genau, kurzer Exkurs.
Richtig. Du hast ja noch ein kleines Mausritter-Abenteuer gekauft, ne? So eine kleine.
Ja, beim System Matters Stand habe ich mir was mitgenommen. Das hat mich überfallen. Ich habe es vergessen, wie es heißt. Genau, Mäuse im schwarzen Keiler ist das.
Ah.
Was wir auch in live in Farbe gesehen haben, Stand von System Matters war Sockenpuppen.
Oh,
das
ja.
Wir ja auch vor ein paar Folgen noch vorgestellt haben, das Sockpuppets.
Ja, wo die nette Dame am Stand uns ja versucht hat, das so ein kleines bisschen schmackhaft zu machen und wir natürlich sagen mussten, haben wir schon eine Podcast-Folge drüber gemacht.
Kennen wir schon.
Ist schon ja. Ein alter Hut, eine alte Socke. Ja. Das, Ansonsten habe ich noch ein kleines Spiel entdeckt, oder wir haben ein kleines Spiel entdeckt, was sich gerade noch in der Crowdfunding-Phase befindet. Und zwar ist das Don't Split Up.
Wie hat das gepitcht, als hätten Alice is Missing und Ten Candles ein Kind bekommen? Also ein sehr freies, erzählerisches Rollenspiel ohne Spielleitung. Klang echt ganz cool für Freunde von 80er Jahren.
Ja.
Horror in Anführungsstrichen. Natürlich hat er auch gemeint, man kann es auch wie die drei Fragezeichen spielen, aber es klang ganz cool.
Ja, voll. Ne? Also, dass es gerade an die Horrorfilme der 80er so ein bisschen angelehnt ist und er hat uns ja auch die Sachen gezeigt, die so ein bisschen dazugehören. Ne? Ich meine, da werden jetzt gerade noch Stretch Goals erreicht, hoffentlich. Womit dann auch diese Starterbox quasi ausgeschippt wird. Vom Prinzip her hat das quasi so erklärt, dass man natürlich Sachen vorbereiten kann. Du kannst aber auch relativ ohne Plan einfach in so eine Session reinstarten. Hast dann einfach eine Location, das heißt ein Ort, ne, eine Kleinstadt oder was auch immer, mit 6 Points of Interest und dann jeweils quasi eine interessante Sache oder eine Background-Info oder sowas dazu. Und dass das dann quasi so ein bisschen läuft wie Fiasko, was wir ja auch schon mal zusammen gespielt haben, dass quasi Spieler auch eigeninitiativ Szenen vorschlagen können. Ne? Und man dann immer so ein bisschen auf sich selbst reagiert. Kommen zwar auch Würfel dann irgendwo dazu, die dann quasi sagen, ob die Story insgesamt eine gute oder eine eher schlechte Richtung einschlägt. Also, wie du schon sagst, relativ frei. Klang ganz cool, auch vom Setting oder vom Feeling her. Hat mich irgendwie abgeholt. Fand ich cool.
Auch mit Karten und verdeckter Agenda und sowas. Das war ganz, macht einen guten Eindruck. Gespielt haben wir es leider nicht, aber.
Genau, aber ist ja auch noch nicht.
Wir haben gesagt, wir machen einen Shoutout. Richtig. Auf jeden Fall.
Genau. Ist ja auch noch nicht draußen, ne? Von daher bin ich mal.
Den Link findet ihr in den Shownotes, da könnt ihr es mal angucken. Ich glaube, da gibt es auch ein kleines Actual Play. Dass so ein bisschen Einblick gibt, wie das aussehen kann.
Yes. Ja. Nur, dass ihr da auch schon Bescheid wisst, Oktober 26 soll die Veröffentlichung spätestens erfolgen. Genau. Ja, ansonsten haben wir uns noch ein Panel angeguckt, da haben wir auch die Tests wieder gesehen. Unverhofft, wir wussten nicht, dass sie da sein würde, aber wir haben uns sehr gefreut, sie wiederzusehen. Ja, haben kurz geschnackt, sind nochmal so ein bisschen drüber gelaufen. Und dann war auch gar nicht mehr so viel Zeit für anderes. Aber fand ich einen schicken kleinen Ausflug. Kann man mal machen.
Genau, das Panel, das können wir auch verlinken. Das könnt ihr auf dem YouTube-Kanal von Lush & Llama, könnt ihr euch das anschauen, falls euch das interessiert. Da gibt es auch alle anderen Panels von der Dreieckcon.
Mhm.
Hauen wir auch mal rein. Dann könnt ihr zumindest sehen, was wir uns angehört haben.
Mhm. Alright.
Genau.
Ja. Nee, ansonsten, ich habe ja wirklich noch so ein bisschen gehadert mit mir. Ich wollte eigentlich das Fallout-Rollenspielsystem, die Starterbox, mir noch einsacken an dem Tag. Aber ich habe mir gesagt, ey, solange du noch mindestens eine andere Starterbox in deinem Schrank hast von einem Game, was du bisher noch nicht angepackt hast, es wird zu viel. Ich habe sowieso nicht so viel Stauraum hier. Und mit wem, also Fallout, ja, ne, finde ich mega geil, aber ist jetzt vielleicht auch nicht für Leute, die mit dem Franchise überhaupt nichts zu tun haben, so accessible, irgendwie so einsteigerfreundlich. Das ist ja schon ein bisschen eine spezielle Welt, ne? Ja klar, Postapokalypse und sowas, aber So die ganzen Referenzen und sowas, ne, was du da reinstreust und so.
Ja, ich glaube, man muss schon die Spiele gespielt haben oder die Serie gesehen haben. Das ist so ein bisschen wie, ich glaube, da spielt die IP schon ein bisschen eine Rolle.
Ja.
Muss schon, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Es gibt ja auch gerade von Stranger Things gibt es ja auch eine sehr, sehr schöne Box von D&D. Kennst du die schon? Hast du die schon gesehen? Da wird wieder gegoogelt.
Warte. Aber das ist nicht dieses Abenteuer, was irgendwann mal...
Nee, es gab ja schon mal was. Nee, das ist eine richtig fette Box mit vorgedruckten Character Sheets und Abenteuern und alles im Look von damals. Es soll quasi so die Abenteuer von die, als hätte Eddie sie geschrieben und so weiter. Junge, das ist die ganze Aufmachung.
Warum habe ich das noch nie gesehen? Wo kommt das her?
Siehst du mal,
das Alter.
Ist sogar der Patrick hier neue News kennen.
Geil. Welcome to the Hellfire Club.
Ja. Yeah.
Für 40 Euro auf taschengelddieb.de. Sehr stark. Ja, okay, muss ich mir das mal angucken.
Ja, ansonsten, ich habe hier noch so ein paar Sachen auf dem Zettel stehen. Ich kann noch ein bisschen was erzählen. Wir warten hier so ein bisschen auf den Dominik.
Aha.
Dass der gleich ins Studio reingeplatzt kommt.
Ja, dann lege ich doch gerne mal los.
Genau, dann lehn dich zurück. So, was gibt's denn? Ich habe noch zwei Kickstarter. Und zwar einmal, wir reden ja oft von Powered. Ich wusste, das ist ja praktisch, was dein Stuhl so kann. Wir reden ja oft von Powered by the Apocalypse. Und alle, die sich mal gefragt haben, was ist denn dieses Apocalypse? Das ist das ganz ursprüngliche Spiel von dem Ehepaar Baker. Und die haben gerade einen Kickstarter laufen. Link findet ihr auch in den Shownotes. Apocalypse World Burned Over, das ist die dritte Edition, in der sie, wie gesagt, haben. Fand ich ganz schöne Geschichte. Also diese momentan, also wenn ihr danach googelt, findet ihr die, glaube ich, jedem zweiten amerikanischen Rollenspiel-Podcast gerade. Die sind gerade am Touren sozusagen, ein bisschen Promo machen. Und die meinen halt, ihre Kinder, die haben auch irgendwann angefangen, Apocalypse World zu spielen. Und sie haben gemeint, denen ist eigentlich so diese meisten Anpassungen geschuldet, dass sie sozusagen haben gesagt, sie wollen das Spiel wieder für so eine neue Generation ein bisschen anpassen.
Mhm.
Hab ich mal gebackt, für $10 kriegt man schon die digitale Edition, die aber auch erst an Ende nächsten Jahres rauskommt.
Okay.
Aber schaut euch das mal an. Dann gibt es noch einen Kickstarter von Dungeons of Drakenheim. Kennt vielleicht der ein oder die andere auch. Die Dungeon Dudes haben das ja.
Die Dungeon Dudes.
Ist aus einem Actual Play entstanden, ein ziemlich erfolgreicher Kickstarter für D&D. Also die zwei haben auch, mittlerweile öffnen sie sich immer mehr, aber die haben früher immer eigentlich komplett nur D&D-Content gemacht.
Mhm.
Und die bringen das jetzt für Daggerhard an den Start. Also ist aber nicht nur einfach so eine, wir adaptieren das jetzt einfach mal Variante, sondern ich glaube, die schreiben schon ziemlich viel neu. Also das ist quasi eine Koop von den Zweien, von Monty und vom... Na?
Ich wollte Kevin sagen.
Nee, Kevin ist nicht. Uns fällt es gleich ein. Jedenfalls von den beiden, ihrem Verlag, der Drakenheim rausgebracht hat, Ghostfire Gaming.
Kelly.
Und
Monty und Kelly, ne?
Monty und Kelly, genau. Und Darrington Press ist auch ganz offiziell involviert. Und noch einer der Designer, die auch bei Daggerhard mitgearbeitet haben. Also es wird schon komplett neu. Also klar, Artworks und die ganze Sandbox-Setting, das wird alles erhalten bleiben, aber die bauen das schon relativ neu für Daggerhard auf. Also es wird sozusagen das allererste Abenteuer-Kampagnenband auch, den es überhaupt gibt.
Alright.
Das klingt auch sehr vielversprechend. Da gibt es auch Stretch-Goals ohne Ende mit STL-Files für Miniaturen und Würfeltürme. Also da gibt es lauter leckere Sachen. Wer das interessant findet, vielleicht Drakenheim kennt uns oder vielleicht Daggerhard kennt und das spannend finde, ist so ein bisschen apokalyptisches Fantasy-Faction-Play. Also ich finde es ein sehr geiles Setting. Genau, dann bleiben wir doch gerade bei Daggerhard. Da haben wir ja nochmal in unserer Folge, in der letzten haben wir so angeschnitten, was es für Campaign-Frames gibt. Und da wäre auch dieses Colossus of the Drylands, dieses Western-Setting.
Ja.
Und da gibt es auch eine Gruppe, ein Actual Play, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Die heißen Legends of Avantris. Sind ziemlich groß, haben auch über 2 Millionen Follower auf YouTube. Ja. Und die haben eine Mini-Kampagne, die heißt Dust to Damnation, die genau in dem Setting spielt. Ist auch, muss ich mal sagen, sehr cool gemacht. Also sehr gute Qualität, sehr coole Charaktere. bin noch nicht ganz durch, aber könnt ihr euch mal reinhören, wenn ihr Western magt oder mögt oder mal ein bisschen in Decker hart reinhören wollen. Die erklären auch immer jedes, also jedes Mal, wenn es in der Regel zur Anwendung kommt, erklären die das auch quasi für die Zuschauer ganz gut.
Mhm.
Genau. Ansonsten Critical Role, Campaign 4 mit Brenly Mulligan als Spielleitung und den 13 Spielenden, die so eine Westmarchester-Kampagne spielen. Da ist die Ouvertüre jetzt vorbei. Das waren die ersten 4 vorproduzierten Folgen und jetzt ist die, ich glaube, schon die 2. am Start. Hängt eine hinter den Händen dran. Auch das sehr cool. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Also wir machen auf jeden Fall mal x Dinge, die ihr von Brandon Lee Mulligan für euer Spiel mitnehmen könnt. Folge, die machen wir auf jeden Fall mal. Ach genau, heute sind die Mighty Nine, die 2. Kampagne von Critical Role ist jetzt auf Amazon als Animationsreihe gestartet, also im selben, ne, nicht ganz derselbe Stil, doch ist glaube ich selbe Studio auch wie Vox Machina. Geht heute los, habe ich noch nicht geguckt. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Also wenn ihr Vox Machina euch ein bisschen zu High Fantasy war, das wird auf jeden Fall düstere und stärkere an den Charakteren noch ein bisschen mehr auserzählt alles.
Ich habe nur ein paar Clips gesehen online, wie Travis darüber geredet hat, dass sie auch einen anderen Sound so ein bisschen wollten, ne, weil Legend of Vox Machina ist ja natürlich, wie du sagst, schon sehr High Fantasy einfach und da wollten sie ein bisschen was anderes und so ein bisschen was Elektronisches noch irgendwie mit drin haben und sowas. Das heißt, ne, also das sieht ein kleines bisschen anders aus, es klingt aber auch ein bisschen anders.
Ja, die Trailer-Musik, die war auch schon ein bisschen mehr in die Fresse.
Ja.
Jetzt war es nicht so diese getragenen Fantasy-Playlist-Sound irgendwie so episch.
Ja.
Also ich glaube, es wird auch viel mehr, ich glaube, die erzählen auch, haben sie auch gesagt, dass sie natürlich da Gelegenheit haben, sie müssen vieles weglassen, aber sie können auch mehr erzählen. Also wird es auch die Vorgeschichte der Charaktere einzeln ein bisschen mehr ausgeleuchtet. Also ich glaube, auch für die, die es schon kennen, ist es bestimmt spannend.
Ja. Alright. Na gut, vielleicht ist das ja, weil Kampagne 2 ist ja die, ich meine, das ist ja die größte, also die, mit der Critical Role ja so riesig groß geworden ist, da bin ich überhaupt nicht eingestiegen, ne? Ich habe mal irgendwann die ersten 2 Folgen geguckt oder so, aber danach, ich bin einfach dann vom Wagen abgefallen, einfach weil es war zu viel.
So, das war's aber.
Das war's? Alright.
Jetzt habe ich mir auch genug Shownotes ins Bein geschossen.
Ja, ansonsten, um noch eine Kugel in dein Bein zu jagen, also Brenly Mulligan, weil der Name gerade fiel, da haben wir auch auf dem Weg zur Dreieckkunde oder von der Dreieckkunde drüber geredet, dass wir gerade so ein bisschen eine Show bingen auf YouTube und das ist My Last Meal. Das ist von dem Kanal Mythical Kitchen, glaube ich. Der Host heißt Josh, meine ich mal. Und das Konzept von dieser Show ist im Prinzip, der lädt sich Gäste ein, die er dann fragt, was hättest du gerne als deine letzte Mahlzeit? Und genau, und dann bereitet der alles Essen quasi vor, was seine Gäste sich so wünschen. Und dann haben die eine ganz coole Konversation immer, meistens so eine Dreiviertelstunde oder sowas. Halbe, dreiviertel Stunde. Und da kam jetzt tatsächlich auch eine Folge mit Brenly Mulligan. Ein kleiner Deep Dive, ne, zur Person. Das heißt, wenn euch der Typ interessiert, dann kann ich auch dieses Interview nur empfehlen. Oder die Show generell. Ist schon echt entertaining. Finde ich cool.
Ja, ich finde die auch super.
Als kleiner Medium.
Ich glaube, seine Folge ist auch direkt eine der längsten irgendwie.
Alright.
Er wurde auch so schön gesandwiched zwischen, zwischen wem war der denn? Der war, glaube ich, zwischen Christoph Waltz und, und noch irgendjemanden.
Ja.
Also da war noch schon Tom Hanks.
Tom Hanks war auch schon da, ja. Post Malone war schon da. Terry Crews war schon da, glaube ich. Also.
Sheeran, da waren so einige da. Also er ist schon echt, ich glaube, das geht auch bestimmt noch eine Weile steil, das Ganze.
Ich denke auch.
Das ist ziemlich erfolgreich.
Ja, ich denke auch. Yes, was jetzt natürlich auch ansteht, nächste Woche, meine ich, am 27. November kommt Stranger Things, Staffel 5, Teil 1, da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf, da haben wir letztens auch nochmal einen kleinen Serienmarathon gemacht, Einfach um nochmal alles sich so ein bisschen anzugucken, weil ich konnte, das ist halt immer so das Ding, dass wenn du halt Jahre dazwischen hast, zwischen den einzelnen Staffeln, yeah, habe ich nie mehr eine Ahnung, was da irgendwie genau passiert ist. Und deshalb, ja, um das nochmal aufzufrischen. Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass da nicht zu wenig D&D gespielt wird. Oder zumindest mal Referenzen kommen. Ich glaube,
das hat ja nachgelassen.
Ja, ein bisschen, ja.
Wenn can we play D&D?
Bin ja gespannt, was, ob vielleicht nochmal ein neuer Schurke kommt und wer das vielleicht irgendwie ist. Ich meine, Wegner ist ja immer noch auf dem Plan, aber irgendein Name-Dropping, der hat bis jetzt jede Staffel noch irgendwas anderes, was sie da gedroppt haben.
Naja, ich glaube, der Mindflayer war auch zwei Folgen lang.
Zwei Staffeln lang, ne?
Ja, zwei Staffeln meine ich, ja.
Stimmt, Wegner kam dann erst in Staffel 4.
Ich glaube, nach Wegner kommt auch nicht mehr viel.
Ja, nee.
Critical Role so.
Ja.
Ach, die haben gerade auch Christmas, also viele, viele Prozente im Store. Ich habe mich auch gesehen, gut, die sind nicht reduziert, die haben jetzt auch quasi für jede Kampagne ziemlich coole Poster noch an den Start gebracht. Oha, die Tür geht auf, ich höre Schritte, der Dominik ist da.
Du bist live.
Und er sieht aus, als würde er in dem Lagerhaus der Bundeslade sitzen.
Moin, moin.
Moin.
Moin, moin.
Ich würfel direkt mal auf Initiative, oder?
Ja, ja, alles klar. Ja. Dann starten wir doch mal. Dungeon Starter. Der Podcast fürs Rollenspiel leiten und spielen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge von Dungeon Starter. Plot Twist. Genau, ja, nein, hallo zur richtigen Folge. Das war natürlich nur ein kleines Späßle. Wir wollten heute mal ein bisschen über Plot Twists reden und vielleicht auch hauptsächlich, warum geschätzt 90% davon nicht wirklich funktionieren.
Also ich würde schon anfangen, dass man haben Abenteuer überhaupt einen Plot? Also je nachdem. Was man spielt, kann es sein, dass es überhaupt gar keinen Plot gibt, ne?
Also ja, der Begriff Plot-Twist kommt ja auch aus dem Film so ein bisschen, ne? Der Plot ist ja die Handlung eines Films. Bestimmte Charaktere tun Sachen in einer gewissen Reihenfolge und das ist eben der Plot. Und genau, der Plot-Twist ist natürlich in einem Medium wie Film nochmal ein bisschen was anderes, beziehungsweise ja, ein bisschen pragmatischer durchzuführen, weil ne, Filme sowie Romane haben oft nur einen oder eine, die sie halt schreiben. Und deshalb ist es relativ easy, einen Plot-Twist einzubauen, was ja meistens beinhaltet, dass du die Geschichte in eine unerwartete Richtung lenkst. Mhm. Aber vielleicht auch, oder das ist ja auch so ein bisschen das Ding immer mit Sachen, die vorher vielleicht schon mal hier und da so ein bisschen angemerkt, angeteased wurden. Na, da spricht man ja von diesem sogenannten Foreshadowing. Mhm. Also wenn ein bestimmtes Ding seine Schatten vorauswirft. Und das ist in einem Medium natürlich sehr viel einfacher zu machen, über das du komplette Kontrolle hast als Autor oder Autorin. Nur das ist ja natürlich in Tabletop-Rollenspielen nicht so, weshalb deine Frage, Matthias, ja schon durchaus berechtigt ist. Ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie, ich würde sagen, es ergibt sich ja schon immer ein Plot, sag ich mal, aus dem Spiel, aus einer Kampagne. Aber es ist halt deutlich schwieriger vorauszusehen, was vielleicht irgendwie in 10 Sessions passiert, weil wir da an einem komplett anderen Punkt sein könnten.
Ja, vielleicht ist da auch Plot-Twist, jetzt gerade wenn man so ein bisschen sehr frei an die Handlung von dem Abenteuer rangeht oder viel improvisiert oder Sandboxing macht, dann ist vielleicht eher so eine unvorhergesehene Wendung, ist vielleicht dann eher so der Begriff, den wir dann irgendwie drin haben, dass man sagt, okay, ich baue jetzt irgendwas ein, was halt eine komplette Richtungsänderung irgendwie ergibt. Das muss ja nicht unbedingt großartig vorgeplant sein, das kann man ja auch theoretisch spontan machen, wenn da gerade irgendwas Cooles einfällt.
Mhm.
Dann muss es ja nicht so stringent durchgeplant sein und dann mit großem Vorhang, den man dann hochzieht. Und
ja gut, ich meine, im besten Fall wirkt es halt irgendwie so, ne? Aber ich denke, was die Falle, in die man dann oft irgendwie reinfällt, ist, dass man dann doch versucht, irgendwie bestimmte Sachen sich vorher irgendwie schon zu denken und selbst wenn, also wenn du es dann spontan versuchst, könnte es halt eben sein, dass es so ein bisschen in die Hose geht, weil die Story doch nicht so anfänglich die Richtung genommen hat, die du dachtest. Und auf der anderen Seite, wenn du zu starr dann quasi in deinem Konstrukt bist und dir vorher schon überlegst, das wird der große Reveal oder sowas, ne, dann ignorierst du ja vielleicht auch, dass die Spielenden irgendwie was machen könnten vorher, was halt deinen Plot-Twist komplett zunichte macht.
Mhm. Ach, ich wollte sagen, genau. Also wir hatten das letzte Folge ja von Random Tables und sowas. Mhm. Da gibt es ja in vielen so Charakter-Abenteuer-Generatoren gibt es ja dann auch immer so, was der Twist. Sowas wie etwas ist anders als es scheint oder ein Gegenspieler erweist sich als Freund und sowas. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Motive. Ich glaube, was man nur nicht, also die Frage ist immer, wie spielt man denn? Ne? Also wie klar ist denn ein Abenteuer aufgebaut? Also manche Abenteuer bauen ja stark auf. Und wie entwickelst du sowas eben? Also ich meine, da gibt es ja auch unterschiedlichste Formen, aber können wir ja ein bisschen mal drauf eingehen. Ne? Also ich glaube, es gibt auch so ein paar Sachen, die man nicht machen sollte. Ne? Mhm. So das Klassische, der Auftraggeber ist der Böse und alles war für die Katz, weil es von Anfang an, also dieses so vertrauensbrechende Dinge irgendwie. Ja, ne? Also sowas.
Der NPC, den die Gruppe quasi adoptiert hat, ganz am Anfang und irgendwie ins Herz geschlossen hat, stellt sich raus, dass das irgendwie die rechte Hand des Big Bad Evil Guys irgendwie ist oder so. Das, genau. Einen Teppich unter den Füßen runterziehen. So. Das kann man mal machen, vielleicht. Ne? Also besonders auch mit der richtigen Gruppe, wenn man so das Gefühl hat, die halten das aus, alles gut. Aber ich glaube, wenn du das zu oft machst, dann kannst du dich auch nicht beschweren, wenn die Spielenden alles und jeden irgendwie klein hacken, sie finden.
Wobei, ich glaube, da ist ja eher so das Ding hinten dran, dass so der Plot bis zu aus dem Nichts kommt. Es gibt keine Anzeichen vorher, dass es irgendwie so sein könnte. Und also umgekehrt, für mich ist es so, wenn ein Plot-Twist richtig gut einschlägt, dann ist es so ein Moment, wo im Kopf einfach alles Klick macht und alle Puzzleteile so ineinander rasten und du denkst, oh, shit, wem mir das vorher aufgefallen?
Ja.
Und ich glaube, dann das Gegenteil davon zu machen, ist so dieses, es kommt einfach jetzt so aus dem Nichts und man hat auch keine Chance gehabt, das vorher irgendwie zu entdecken.
Ja.
Was ich dann so als Abwandlung davon wieder ganz, ganz witzig finde, also ich meine, wir haben ja im Rollenspiel den Riesenvorteil, jetzt im Gegensatz zu einem Film, wir können ja dynamisch auf das reagieren, was die Gruppe tut oder was die Gruppe denkt. Und die meisten Gruppen denken ja auch laut. Das heißt, wenn da schon so ein bisschen so der Zweifel nagt, dann ist es ja was ausgesprochen wird am Tisch, was normalerweise auch irgendwie diskutiert wird. Oder im Idealfall, man hat einen Charakter, der paranoid wird und der vielleicht so ein bisschen daran versucht zu rütteln und alle anderen tun ihn als Verschwörungstheoretiker ab und dann ist es dann doch so.
Na, dann ist er derjenige, der recht gehabt hat dann am Ende. Ja.
Ja.
Ja, ja voll. Ich fand das gut, was du gesagt hast, dass so die, ne, also dass dann gerade schlechte Plot-Twists irgendwie, ne, dass die sich halt sehr, sehr billig anfühlen. Ne? Also ich denke mir immer, so einen Plot-Twist kannst du im Rollenspiel immer noch, das ist jetzt einfach mal so ein Gedanke, den ich habe, also soll jetzt keine feststehende Tatsache sein, aber ich stelle mir vor, dass in so Whodunit, so Mystery-Sachen irgendwie, ne, dass du das ganz gut da einstreuen kannst, weil es da ja sowieso darum geht, irgendwie was rauszufinden, also Hinweise zu streuen, die du ja, also mit deiner Beschreibung, mit deiner Erzählung, mit der Art und Weise, wie du bestimmte Hinweise und sowas präsentierst, kannst du ja schon die Spielenden so ein bisschen in die eine oder andere Richtung vielleicht hier so ein bisschen lenken. Ne? Mhm. Also vielleicht bestimmte Eindrücke, die du denen entweder mitgibst oder ne, sowas. Also ich glaube, da lässt sich das noch am ehesten kontrollieren, sag ich mal, welche Richtung du wann so ein bisschen vorpreschen lässt, ne? Und dass du quasi vielleicht so ein bisschen Zweifel siehst, ne? Ich weiß nicht, dass, keine Ahnung, auf der Mordwaffe sind ein paar Tierhaare und sowas. Und jetzt gibt's jemanden, jetzt gibt's irgendwie so einen Förster, der irgendwie so einen dicken Schäferhund hat im Wald oder so. Vielleicht gehört das Haar, ne, so dahin, aber es gibt auch noch irgendwie, was weiß ich, die alte Frau mit ihrem Pudel, irgendwie drei Straßen weiter. Und ne, so, dass du quasi je nachdem so ein bisschen in eine Richtung, noch nicht mal schubsen, sondern eher so leicht antippen kannst oder so. Mhm. Und dann kannst du da halt eben dann vielleicht ein bisschen versuchen, besser drauf zu reagieren. Also wie gesagt, das ist vielleicht so ein Genre von Abenteuern, wo ich mir das noch ganz, ganz gut vorstellen könnte, beziehungsweise so noch ein bisschen kontrollierbarer.
Ja. Ich habe in so einer kleinen Ad-Hoc-Recherche eben nochmal eine ganz schöne Definition gefunden, glaube ich, über die Begrifflichkeit, die nochmal so ein bisschen klar macht. Der Unterschied zwischen einem Twist und einem Reveal, also quasi Twist ist ja eine Drehung und Reveal ist so die Enthüllung, dass man sagt, der Twist, der verändert die komplette Richtung der Geschichte. Also das ist was ich vorher gar nicht wusste, also egal ob ich jetzt als Spielende, ne? Also das, was vollkommen Neues ist, wo ich sage, boah, also da wo ich, und jetzt plötzlich ändert sich alles und die Enthüllung ist eigentlich eher, wir erfahren mehr. Also beides ist eine Überraschung, ne?
Ja.
Aber diese Enthüllung ist dann eher was, die vertieft eher das und es gibt neue Perspektiven und sowas. Ich glaube, das ist immer ganz gut, so ein bisschen im Blick zu behalten, was ist eigentlich dieser Twist? Also Twist ist, meinen wir, wenn wir jetzt darüber sprechen, wirklich so dieses alles dreht sich. Also die Geschichte wird, oder die Geschichte in Anführungsstrichen, sagen wir mal so, das Abenteuer, die Handlung, die Agenda der Spielenden wird wirklich auf den Kopf gestellt, im extremsten Falle, ne?
Okay.
Sind wir jetzt eigentlich die Bad Guys?
Genau.
Zum Beispiel, ja. Oder ich meine, ne, aus Filmen ist so ein bisschen dieses klassische, ne, ich bin dein Vater und auf einmal, ne, ist so dieser so, glaube ich,
ja, bitte das bekannt ist die Frage, oder? Ist das ein Twist?
Ich würde sagen, ja.
Es ändert sich ja eigentlich nichts, oder? Also
ja, in Teilen vielleicht. Ich meine, die Rebellen wollen
ändert sich viel.
Auf jeden Fall. Ne? So am Anfang will er noch das Imperium zerschlagen und ich meine, ne, Darth Vader als der große Gegenspieler. Es lenkt die Story so weit in eine andere Richtung, dass es halt dem Main Character, dem Main Bad Guy einen komplett anderen Twist halt irgendwie gibt.
Ja.
Und gerade das Ziel des Protagonisten ist eigentlich vorrangig ist, noch vor dem Imperium, das Imperium zu zerstören, seinen eigenen Vater zu retten.
Es ist halt auch die Frage, auf welcher Ebene der Plot-Twist stattfindet. Findet er jetzt auf der Ebene der Charaktere in der Handlung statt? Also dreht es quasi die Handlung für die Charaktere? Oder dreht es das quasi für die Zuschauenden? Also, dass es das quasi für die Zuschauenden alles so rekontextualisiert. Auch wenn jetzt vielleicht für die Charaktere selbst sich nicht so arg viel ändert. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Film Memento kennt. Das ist für mich auch so ein klassisches Ding. Also wenn man den das erste Mal irgendwie guckt, man hat die ganze Zeit die Hinweise, die da sind und quasi den Plot-Twist, der am Ende dann rauskommt, der aber halt ja eigentlich nur für die Zuschauerebene stattfindet, weil der Protagonist das ja im Prinzip gar nicht so realisieren kann mit seinem Zustand, den er hat. Und dann ist ja
auf Star Wars mal zurückzukommen. Achso, Entschuldigung. Was für deinen Dank noch?
Ja. Anyway, Star Wars.
Du hast angesetzt.
Der ist halt die Frage, auf welcher Ebene halt der Plot-Twist im Rollenspiel funktioniert. Also ob man dann auch das so trennen kann oder ob man dann im Prinzip schon so stark auf der Charakterebene ist, dass das nicht so trennbar ist.
Ja, ich glaube, weil das Publikum ja auch gleichzeitig die Protagonisten sind, ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig zu trennen dann in dem Fall. Ne?
Ja.
Das ist aber auch ein interessanter Gedanke. Ne? Kriegt man irgendwie einen Plot-Twist hin, dass für die Charaktere selbst sich nicht wirklich was ändert, aber für die Spielenden am Tisch quasi, dass die sagen, ja nee, das will ich eigentlich nicht. So, ob du das dann trennen kannst, ne? Weil das dann ja auch schon wieder so ein bisschen Metagaming halt irgendwie wäre.
Ja.
Ist ein interessanter Gedanke.
Ja, das mit dem Metagaming ist auch so ein Ding, wo ich... Also das habe ich bei Cthulhu öfter mal, gerade in so One-Shots zu spielen, wo halt dann irgendwie der Twist kommt, wo du im Prinzip sagst, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt hier einen unbedarften Charakter, der mir noch gar nichts damit zu tun hat, aber bei mir als Spieler im Kopf kommt gerade dieser große, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, Moment.
Ja, klar, ne, ist manchmal schwierig, sich dann zurückzuhalten.
Ja.
Also was so ganz große Twists wären, was auf dieser Ebene zum Beispiel spielt, wenn das nicht abgesprochen ist, wenn du plötzlich so einen Genre-Twist machst, plötzlich landet ein Raumschiff in Aventurien. Also sowas in der Richtung, ne, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt für die Charaktere, ist das wahrscheinlich, also wo die Spielenden vielleicht sagen, okay, das gehen wir jetzt nicht mit. Also wo du eigentlich ein anderes Thema bei deinem Twist hast.
Ja.
Wo du diese Ebenen hast, wo du sagst, also klar, also wo du irgendwie die Welt komplett veränderst. Ja. Also das ist natürlich, glaube ich, auch was, wo ich sagen würde, da müsste man vorsichtig sein und drüber sprechen. Ist das so das Ding? Also so Genre-Mix. Es kann cool sein, je nachdem, wie das Invest ist in das Ganze. Oder so nach dem Motto, so die ganze, die Fantasy-Kampagne stellt sich raus, dass das alles nur eine Simulation ist und eigentlich sind wir
eigentlich laben wir alle nur.
Computerspiel spielen oder es ist ja alles so eine Gefängnissimulation, so der Matrix-Moment, ne?
Ja. Ja, das mit dem Raumschiff finde ich ganz spannend, weil das ist ja tatsächlich für die Charaktere gar nicht mal so der große Twist in dem Sinne, weil die hochentwickelte Technik ja dann auch wieder so magiemäßig dann sein kann. Aber anderes Thema.
Ja. Ich meine, ist aber auch interessant, was du, Matthias, vorhin gesagt hast, ne? Dass so dieser Plot-Twist versus Reveal und dass das ja schon irgendwie auch für die Spielenden, glaube ich, am Tisch einen großen Unterschied macht. Dass, wenn du, ich meine, du kannst natürlich Ereignisse haben oder halt irgendwelche, ne? Also irgendwas, was die Geschichte in eine komplett andere Richtung dreht, aber wo wir ja quasi auch wieder bei dem Ding sind, hätte man das kommen sehen können oder nicht? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, wo man auch ein Gespür für haben muss, was jetzt die Spielenden cool finden und was nicht. Ich meine, ein guter Reveal oder ein guter Twist kann halt eben genau das sein. Es kann natürlich auch Spieler geben, die sich dann von sowas so ein bisschen überrumpelt fühlen oder so ein bisschen hinters Licht geführt, sage ich mal. Also muss ja jetzt nicht Schlechtes sein, ne? Aber gerade wenn es irgendwie was ist, wenn die Spielenden irgendwie das Gefühl haben, ich habe irgendwas nicht ganz verstanden, was du irgendwie gesagt hast, oder ich habe mir das anders vorgestellt oder was auch immer. Und hätte ich das gecheckt, dann hätte ich es irgendwie voraussehen können oder was ändern können oder keine Ahnung, ne? So, ich glaube, da muss man, weil auch gerade dieses Foreshadowing so ein bisschen schwierig zu dosieren ist auch immer, sag ich mal, ne? Weil wie viel willst du einstreuen von irgendwas, was du vielleicht in deinem Hinterkopf schon geplant hast, ne? So, hey, dieser Charakter ist nicht der, für den ihr ihn haltet. Wie viel kannst du davon einstreuen, ohne dass du es quasi komplett offensichtlich machst, was da jetzt irgendwie kommt? Ne?
Ja.
Ich höre nur so einen Gedanke, der eben noch in die Richtung geht. Ich glaube, dieses Twist, so glaube ich, also wenn man daran denkt, was kann denn da schief gehen? Ich glaube, das funktioniert sowohl von den Spielern aus als auch von der Spielleitung aus. Also ich glaube, es ist so, deswegen ist es wichtig, in der Session Zero über Genre und solche Dinge zu sprechen. Ich glaube, als Spielleitung kannst du plötzlich so einen Twist machen, wo keiner mehr Bock hat, weil eigentlich alle sich was anderes vorgestellt haben, so ein Genre-Twist. Aber auch als Spielende liest man ja auch immer wieder, dass sie sagen, nee, wir wollen gar keine Helden sein, wir sind jetzt krasse Mörder-Hobos und wir spielen jetzt hier auch gar nicht dein Abenteuer, sondern wir gehen jetzt da oben auf die Karte, da wo dieser weiße Fleck ist, da fahren wir jetzt mit unserem Schiff hin. Wo dann auch einfach nur klar sein muss, spielen wir jetzt, also was für eine Art von Spiel spielen wir denn hier? Also ich glaube, das ist dann auch sowas, was beides kann natürlich auch ein cooler Twist sein, der irgendwie spannend ist und überraschend und an dem alle Spaß haben, ne? Oder halt nicht, wenn man nicht wirklich so die Grenzen oder diese Themen mal abgesteckt hat, ne?
Ich denke mir immer so ein bisschen, mir ist gerade so das Bild gekommen, wenn Horrorfilmfreunde auch jetzt hier gerade zuhören, ne, ich glaube, ein guter beziehungsweise schlechter Plot-Twist hat auch viel gemeinsam mit einem guten versus schlechten Jumpscare, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Ne? Es ist beides irgendwie so, wie so ein kleiner Zaubertrick. Ne, also du hast so die, du versuchst die Aufmerksamkeit des Publikums oder der Spielenden oder was auch immer irgendwie hierhin zu lenken. Auf einmal, ne, schnippst du quasi auf der anderen Seite und das kannst du, ne, bei Jumpscare ist es halt eben so, ne, natürlich kannst du einen lauten Knall und irgendwie eine gruselige Fratze irgendwie schnell einblenden lassen und da erschreckst du dich, aber es ist halt unfair, weil, ne, so, du hast es nicht kommen sehen. Aber wenn, keine Ahnung, ich glaube, in einem von den Insidious-Filmen oder sowas gibt's halt irgendwie was. Da ist das Framing von der Kamera halt eben so, dass du halt, du guckst immer einen bestimmten Charakter an, der immer auf derselben Position am Bildschirm quasi ist, ne? Und dann schneidet es quasi rum und auf derselben Position ist quasi so ein schwarzer, weiß ich, so eine Tür, die offen steht und es ist halt dunkel, ne? Und auf einmal im Jumpscare-Moment ist es quasi so ein kleines bisschen versetzt und neben dem Charakter, der die ganze Zeit da auf der Stelle war, ist jetzt quasi so ein weißes Gesicht, was irgendwie hinter der Schulter auftaucht oder sowas, ne? Was sich nicht so cheap anfühlt, weil dein Auge wurde quasi hingeleitet und dann hast du eins übergebraten bekommen, ne? Dass du dir denkst, das hätte ich wissen müssen, dass das jetzt irgendwie kommt. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie so das Ding, wo es halt drauf ankommt.
Gibt's auch, ich weiß nicht, welchen Film es ist, es gibt ja immer diese Szenen, wo jemand so den Badezimmerschrank aufmacht, dann macht er wieder zu. Und ich weiß nicht, in welchem Film das war, da siehst du auch diese Szene, die Musik und du weißt genau, ach scheiße, jetzt kommt diese Badezimmerschrank und dann ist, aber ich glaube, es war irgendeine Fortsetzung von The Ring und dann ist irgendwie dieses Geistermädchen im Spiegelschrank, also der Jumpscare quasi, macht den auf und die sitzt schon so zusammengekrümmt drin. Das ist einer meiner Lieblings-Jumpscares gewesen, wenn nicht du schlecht. Mit Erwartungen schon spielst irgendwie.
Ja. Ich glaube, da gibt es ja auch einiges an Techniken, die man dann da irgendwie benutzen kann. Also gerade so die Red Herrings, dass man irgendwie so Sachen auslegt, wo dir die Gruppen drauf anspringen und sich da irgendwelche Informationen zusammenreiben wollen, was dann in die falsche Richtung führt. Was ich übrigens auch so als kleinen Techniktipp manchmal auch ganz gerne mache, einfach zu gucken, so auf was springen sie denn an? Und entweder in die Richtung zu gehen, dass man sagt, okay, eins von den Dingern ist dann halt tatsächlich irgendwie wahr oder passt mir ganz gut in den Kram rein, das verfolge ich weiter. Oder eins von dem, was sie ignoriert haben oder was sie abgetan haben, das stellt sich dann wieder als wahr raus. Also da ist man natürlich kann man als Spieler das natürlich auch seine Taschenspielertricks dann auspacken in die Richtung.
Mhm. Ein super Twist ist auch Shutter Island, ne? Das hat mich fertig gemacht damals.
Ja, aber das jetzt kommen wir in die Spoiler-Zone.
Ja, das stimmt, ja. Aber wie gesagt, ne, so wie.
Aber das, also ich glaube, wenn du dem Setting so nach dem Motto alles, also es ist ja eigentlich auch wieder so, das war jetzt eigentlich alles, also es hat eigentlich keine Bedeutung am Ende, ne? Also es ist ja eigentlich so alles, war alles nur in der Vorstellung.
Ja.
Mhm. Was genau passiert, ich glaube, da spoilern wir jetzt nicht zu viel. Ist auch ein uralter Film.
Ja, der Film ist irgendwie 15 Jahre alt oder so, ne, mittlerweile.
Ja. Ich habe
Star Wars, kurz, wo Film.
Anyway, Star Wars.
Genau, ich hab gesagt, dass ich finde, dass mit Darth Vader eher so ein Reveal war, was zum Beispiel, ich habe überlegt, wo gibt's denn da einen Twist? Ist zum Beispiel, als die Leia, als sich rausstellt, dass dieser Bush, dieser Kopfgeldjäger, die Leia ist zum Beispiel. Das war zum Beispiel so ein Twist, wo jeder dachte, okay, das ist jetzt ein Kopfgeldjäger, der Chewbacca gefangen und so weiter. Und sie dann den Helm abnimmt, das fand ich zum Beispiel einen interessanten Twist, weil das war was vollkommen so eine andere Enthüllung war, die Geschichte dann in eine ganz andere Richtung gelenkt hat. Kann man vielleicht auch anders sehen.
Ja,
oder dass Darth Vader den Imperator, Achtung Spoiler, runterwirft, das war jetzt auch ein Twist. Ne? Also, dass er zum Beispiel sich nochmal auf die gute Seite wendet. Das war
das
ja schon.
Das stimmt.
Ja.
Ja, aber die Begrifflichkeiten, die sind schon ein bisschen schwammig hier und da, ne? Weil was ist ein, ist das ein Plot-Twist oder ist das einfach quasi der Wendepunkt so ein bisschen am Ende? So, ist das dann noch wirklich ein, ja, schon irgendwie, aber ne, so wie zieht man da die Grenze? Ich glaube, die Bottomline ist immer so, oder unterm Strich zählt immer, dass du die Spielenden quasi überraschen möchtest mit irgendwas. Und das möglichst nicht in einer Art und Weise, dass die Leute sich veräppelt fühlen. Ich glaube, das ist
schon. Ich glaube, auch in einem One-Shot kannst du es richtig knallen lassen. Ja, also ich glaube, da kannst du wie immer so ein bisschen übertreiben auch. Ich glaube, in der Kampagne, da kann es auch gut passieren, wenn du dir anfangs, wie schon gesagt, wenn ihr beide schon angesprochen, wenn man sich irgendwas ausgedacht hat, dann merkt man irgendwie, okay, irgendwer hat es schon ausgesprochen, den Verdacht, oder es entwickelt sich ganz anders oder so, dass man dann davon auch wieder abkommt und das dann anders macht. Ne? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Also fällt euch was ein, wo ihr Plot-Twist hattet? Als Spielleitung oder als Spieler?
Lass mich mal überlegen.
Oder in irgendeinem Abenteuer? Gerade.
Ich hatte tatsächlich eine Situation, ein Abenteuer, da haben wir Wesen gespielt, meine Family und ich. Und da habe ich dann quasi auch irgendwann dann revealed, geplot-twisted, weiß ich nicht, dass die liebe alte Kräuterfrau quasi aus dem Dorf zu einem geheimen Hexenzirkel gehört, die verantwortlich war für die seltsamen Sachen, die so im Dorf abgegangen sind. Und ich weiß nicht genau, ob das jetzt so der beste oder der am besten ausgeführte Plot-Twist war. Ich glaube einfach, weil ich am Anfang noch nicht so genau wusste, wie ich da subtil drauf hinlenken kann, ohne es offensichtlich zu machen. Ne? Also Weil da ging es quasi so ein bisschen Tierattacken und Entführungen und letzten Endes auch Morde, also ne, dass da Leute und Tiere auch gestorben sind im Dorf. Und was dann erstmal irgendwie für wilde Tiere oder irgendwas aus dem Wald dann irgendwie spricht und sowas. Und dann nach und nach findet man quasi raus, dass alle Hinweise letzten Endes zu einer Stelle irgendwie führen. Und ich glaube aber, diese eine Stelle, so das hätte ich ein kleines bisschen klarer rausstellen können. Ne? Also ich glaube, wenn man in seinem Abenteuerdesign, wie gesagt, das war ein One-Shot, das war jetzt keine Kampagne. Ich glaube, wenn du da wirklich drüber nachdenkst, dass du zum Beispiel einen Gegenstand oder einen bestimmten Gegenstand oder sowas, ne, zum Beispiel, weiß ich nicht, Rabenfedern oder irgendwie sowas, ne, findest du immer in Verbindung mit irgendeinem Charakter. Und dann ist natürlich die Frage, wie sehr überlässt du es auch den Spielenden, nach bestimmten Dingen Ausschau zu halten. Ne? Also, weil wenn die Spielenden jetzt nie auf die Idee kommen, eine bestimmte Sache oder einen bestimmten Hinweis so zu untersuchen, dass du halt dazu kommst, zum Beispiel diese Krähenfedern irgendwo einzustreuen, ne? Sondern wenn die direkt irgendwie weiterpreschen und sich vielleicht nicht dann die Kräuterfrau angucken, die irgendwie in ihrem Haarkranz oder was auch immer oben drin so eine Krähenfeder stecken hat oder was auch immer, ist jetzt alles sehr, sehr obvious, ja, aber so vom Prinzip her, wie sehr schubst du auch Leute dahin, damit dein Twist am Ende funktioniert? Oder lässt du es einfach laufen und dann wird es halt zu einem Reveal, was ein bisschen Flachfeld, sag ich mal.
Ich wollte gerade sagen, es klingt alles mehr nach einem Reveal und so einem Mystery dann eher, also ein bisschen.
Genau, ich meine, für einen Plot-Twist musst du ja quasi eine gewisse Annahme haben am Anfang. Ne? So.
Also ich finde auch, diese Definition mit dem, also ich finde einen Plot-Twist am Ende, also ist die Frage, ich fand diese Definition, dass die Richtung sich ändert. Also eigentlich, wenn du am Ende irgendwas enthüllt wird, dann ist eigentlich ja nicht, also klar, es ist so ein Twist der Wahrnehmung, aber man kann eigentlich nicht mehr viel machen. Also klar, kommt dann, keine Ahnung, der Kampf, die Auflösung, wie auch immer, die Lösung. Aber ich glaube, dass man Twist ist, glaube ich, ja immer so, okay, jetzt müssen wir eigentlich alles neu bewerten und unsere Entscheidung hinterfragen oder so, ne? Aus der Perspektive der Spielenden.
Ja.
Ich habe auch überlegt, wann. Ich glaube, bei unseren gemeinsamen Spielen hatten wir es gar nicht so gehabt.
Ja.
Klar, wir haben bei Alien hast du immer keine Plot-Twists, aber so diese Reveals der eigenen Agenda irgendwie, wenn sich plötzlich die Spielenden unterschiedlich verhalten, das ist ja eigentlich schon mal ganz, ganz spannend.
Ja, das stimmt.
Bei einer Kampagne hatte ich das mal, das eine war, glaube ich, eher ein Reveal auch, da gab es auch so einen wiederkehrenden Gegenspieler, der nachdem er getötet wurde, wieder aufgetaucht ist. Und der Reveal war eigentlich, dass es mehrere Visionen gibt, also it's a clone, was wir auch schon hatten. Aber ich glaube, es ist kein Plot-Twist. Der Plot-Twist kam eher am Ende, da ging es auch um so, ich glaube, so ein Dämonentor, zu dem sie auch so einen Schlüssel gefunden hatten, mit dem sie dieses wieder schließen wollten. Und da war der Twist, aber man kann es nur von innen schließen. Also da war dann sozusagen dieses Dilemma, wer macht das jetzt? Ne? Oder machen wir es überhaupt? Oder was heißt das jetzt?
Habt ihr Knives Out geguckt?
Was?
Knives Out? Knives Out?
Nee.
Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? So Beispiele zu bringen. Ich habe es jetzt auch erst letztens geguckt, ist aber auch schon ein paar Tage alt, der Film. Vielleicht, um es so spoilerfrei wie möglich zu machen, da ist so ein bisschen der Plot-Twist. Also in etwa in der Hälfte vom Film, sag ich mal, wird etwas revealed. Und da ist auch so ein bisschen dieser Genre-Switch mehr oder weniger, ja, auch nicht wirklich. Also es ändert auf jeden Fall substanziell was in der Story, sodass du nicht mehr so ein bisschen dieses Whodunit halt irgendwie hast, sondern so ein bisschen mehr dieses, wie sind wir hier hingekommen? Also, wenn das irgendwie Sinn macht. Ne? Also, es wird schon revealed dann irgendwann, wer der Mörder oder die Mörderin quasi ist. Und am Ende hast du quasi so ein bisschen nochmal, also das ist jetzt so ein bisschen das Beispiel, was mir vielleicht am ehesten noch einfällt, zu was ist ein wirklicher Plot-Twist? Weil danach sich quasi die ganze Richtung dieser Story nochmal so ein bisschen ändert. Und wenn ich mir aber sowas vorstelle, finde ich das extrem schwierig, in einem Tabletop abzubilden.
Mhm. Ja, ich glaube, wir haben es ja schon oft von diesem Planen, dass das nie den Erstkontakt überlebt. Ich glaube, das gilt für Twists wahrscheinlich auch sehr stark. Ja. Ich glaube halt, aber andererseits tauchen die auch, glaube ich, ständig auf. Also gerade wenn du ja so improvisierst, Rollenspiel, ich glaube, gerade wenn man sagt, daran hätte ich nie denken können, dass dass die Runde so entwickelt, das sind ja dann eigentlich auch zwar nicht geplante Twists, aber die entstehen manchmal einfach, glaube ich, im Spiel, wenn du irgendwie so eine soziale Interaktion hast und plötzlich wird der Typ, den du eigentlich verhaften wolltest, wird dein bester Freund oder keine Ahnung, also solche Dinge oder man das, was man selber nicht gesehen hat, irgendwie, glaube ich, das kann man ja auch, ich glaube, das sind die besten, so die natürlichen Dinge.
Ja.
Also wie auch Dominik gesagt hat, so Red Herrings, wenn, oder auch du mit den schwarzen Federn, wenn du dann so einen Plot-Twist auf Biegen und Brechen bringst, so dieses Tada, und keine Sau kannst nachvollziehen, weil du, weil es gab kein Foreshadowing, was irgendjemand wahrgenommen hat, oder du hattest keine Hinweise, dann ist es einfach nur, dann ist es nur so ein Holzhammer irgendwie, ne? Und wenn, ist besser, wenn du dann sagst, dieses, glaub, Dominik, hast du am Anfang gesagt, diese Puzzleteile fallen, also passen plötzlich zusammen. Das so dieses, ah krass, ja, stimmt, jetzt mir klar, so, ja. Das ist dann, glaube ich, gelungen. Mhm. Ich glaube, da gilt dann halt auch immer so, ja, sich nicht dran festzukrallen und jetzt nicht am Anfang einer Kampagne für in einem Jahr den großen Plot-Twist, also sich da dran zu krallen, wenn sich bessere oder andere Gelegenheiten bieten, ja.
Voll, ja. Ich habe auch das Gefühl,
ein Klassiker ist ja auch noch, dass man jetzt jemanden aus der Spielergruppe mit einbezieht in diesen Plot-Twist. So, keine Ahnung, dass der Verräter die ganze Zeit unter ihnen ist, weil es ist einer von den Spielercharakteren, die mit am Tisch sitzen. Dass sie von Anfang an ein Geheimnis haben und dann quasi subtil dagegen arbeiten. Das ist natürlich auch so ein Klassiker, den man immer mal wieder bringen kann.
Mhm. Ist halt auch sowas, was unter Umständen so ein bisschen den Spielvertrag verletzen kann bei manchen. Also, glaube ich, könnten manche so empfinden halt irgendwie, ne? Also.
Mhm. Ja, kommt natürlich darauf an, in was für einem Rahmen sich das abspielt, sage ich mal. Klar, ne, wenn auf einmal ein Spielercharakter den anderen absticht oder so, vielleicht ein bisschen uncool, auch wenn überraschend. aber ja, ne, so vielleicht, weiß ich nicht, ne, vielleicht macht sich ein so à la Critical Role Kampagne 1, ne, vielleicht macht sich irgendjemand auf einmal mit einem wichtigen Gegenstand aus dem Staub oder sowas, ne? Also was jetzt nicht Leben oder Tod mäßig irgendwie da ist.
Oder klassisch Alien-Universum, der Android, der dann die Direktive hat, irgendwas anderes zu tun oder irgendwelche Forschungsdaten höher zu priorisieren als den Rest der Gruppe. Mhm. Was ich auch ganz schön finde, ist immer so die Sachen, so dieses Hiding in Plain Sight zu machen. Da habe ich aus einem Spielleiterbuch, das ich mal gelesen habe, die hatten da ein schönes Beispiel drin, dass quasi es eine Superheldengruppe gibt oder Superheldenorganisation und im Prinzip der Chef der Superheldenorganisation eigentlich der Superschurke ist, der quasi die ganzen Daten über die Superhelden, inklusive ihrer Schwächen, wie sie angreifbar sind und wie sie privat verwundbar sind, das quasi an die Gegenseite weitergibt. Und dass es dadurch quasi regelmäßig halt zu diesen Eskalationen kommt und wo dann wirklich Superhelden auch sterben, weil irgendwie die Schwächen dann irgendwie genau getroffen werden. Und dann quasi dann dieser Twist dann irgendwann ist, dass es halt irgendwann rauskommt, aber man halt gegen diese Person nichts tun kann, weil sie quasi die Machtperson ist, die quasi diese ganze Ordnung zusammenhält. Und dass man dann quasi in diesem Konstrukt irgendwie arbeiten muss. Das war so ein Ding. Und ein anderes Beispiel, was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe letztens so einen koreanischen Horrorfilm, Kriegshorrorfilm gesehen. R-Point kennt, glaube ich, niemand. Ist super. Ist auch eher so B-Movie-Charme. Aber da geht es quasi darum, dass eine Gruppe Soldaten auf irgendeiner Insel unterwegs ist und rausfinden muss, was quasi mit der Gruppe vor ihnen passiert ist.
Mhm.
Und ich mache jetzt mal ein bisschen Spoiler mit rein. Der Twist in die Richtung geht quasi, dass sie von Anfang an, sobald sie auf die Insel kommen, unterwandert sind sozusagen. Dass halt immer irgendwas bei ihnen ist, was nicht zu ihnen gehört. Und das ist so ein Hiding in Plain Sight. Man hat am Anfang die Charaktere, die zusammenhocken, es wird erwähnt, das ist eine Gruppe von glaube 12 Soldaten oder sowas, keine Ahnung. Und sobald sie auf der Insel drauf sind, sind es keine 12 mehr im Frame. Man kann im Frame nachzählen, wie viele da drin sind. Sie sind nicht mehr 12, sie sind mehr.
Stark, ja? Okay.
Und das fällt denen nicht auf, das fällt dir als Zuschauer nicht auf, nur mittendrin irgendwann so denkst du so, Moment.
Warte mal, das waren doch mal weniger.
Ja, und dann, ja, das ist halt so dieses, es war die ganze Zeit da, es war die ganze Zeit greifbar, du hättest nur hingucken müssen.
Ja, das ist halt aber auch, ne, so in einem Film lässt sich das auch super, super darstellen, ne? Was du, Matthias, eben ja aber meintest, ne, mit dem Holzhammer, das ist auch wieder, ne, es ist wie mit einem Witz irgendwie, ne? So, wenn du ihn erklären musst, dann ist es doof. Das ist irgendwie immer so ein bisschen die Sache. Weshalb ich auch glaube, dass gerade auch das, um nochmal so ein bisschen in eine Richtung zu lenken für EinsteigerInnen, ne? Ich glaube, was, bevor man sich jetzt wirklich an die dicken Plot-Twists ranmacht, muss man, glaube ich, ein sehr gutes Gespür dafür haben, wie man Informationen ausgibt am Tisch. Ne? Weil ich kann mich noch erinnern, dass das immer ein großer Stolperstein einfach für mich war. Einfach eine große Sache, dass ich mir nie so hundertprozentig sicher war, ob ich Sachen jetzt irgendwie übererklärt habe oder nicht genug oder irgendwie, ne, weil wenn du halt irgendwie dir was zusammenschreibst in deinem stillen Kämmerchen, dann ist es manchmal einfach extrem schwierig abzuschätzen, wie viel davon jetzt offensichtlich ist, ne, mit den Informationen, die du rausgibst, und wie viel halt eben nicht. Deshalb, ich glaube, da, und das ist einfach so ein Muskel, den trainiert man über Zeit und da findet man vielleicht auch seinen eigenen Weg, irgendwie bestimmte Sachen anzudeuten, ne, Sachen zu betonen irgendwie, ne, wie subtil man sowas machen kann, dass die Leute das immer noch irgendwie verstehen. Es kommt auch natürlich auch voll auf deine Gruppe drauf an, ne? Manche sind da einfach anders, die suchen nach so unterschwelligen Sachen irgendwie, manche überhaupt nicht. Ne, das sind ja alles so Variablen, sag ich mal, da drin. Ne? Aber auf jeden Fall musst du einfach ein Gespür für haben, wie viel Informationen du halt eben ausgibst.
Ja, und es geht dann einfach, also ist die Frequenz, also ich meine so, man vergisst es einfach, ne? Also ich glaube, brauchst niemanden irgendwie kommen, ja, vor 6 Monaten erinnert ne, in der Szene ist das, was passiert.
Ja.
Stimmt, das ist auch so ein Problem, ja, die Abstände zwischen den Sessions, ja.
Klar, ne? Und wenn du sowas machst, dann würde ich dir auch empfehlen, wenn du das in der Kampagne machst und versuchst, Sachen einzustreuen, dann darfst du auch nicht zu wenig Sachen einstreuen und du musst hier und da auch immer mal wieder. Wenn man selbst jetzt irgendwie das Session-Recap macht, ne, also wenn man am Anfang der Session so ein bisschen erzählt, was das letzte Mal passiert ist, dann würde ich da auf jeden Fall auch nochmal hier und da ein Augenmerk drauf lenken. Vielleicht nicht so, dass es super, super offensichtlich ist, aber dass es einfach in den Köpfen bleibt. Ne, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, ja.
Ich finde, was gut funktioniert, sind eigentlich so auch in der Spielwelt gedacht, Twists, die so auf unvollständigen Informationen beruhen. Also so das Beispiel, ich bleibe beim Fantasy-Genre, du wirst irgendwie beauftragt, ich sag mal ganz klischeehaft, irgendwie den Drachen, der die Gegend terrorisiert und die Dorfbewohner schicken die Gruppe los, weil sie Angst vor dem Drachen haben und dann stellt sich irgendwie heraus, keine Ahnung, entweder der Drache ist eigentlich gar nicht so schlimm, sondern eigentlich so voll der Akademiker oder der hat nur Hunger und ist eigentlich gar nicht intelligent. Also solche Sachen, wo man gar nicht so diesen Twist, haha, ihr wurdet reingelegt, sondern dass es sich einfach durch die neue Information der Twist eigentlich ist, so moralischer oder was machen wir denn damit oder wie gehen wir damit um und es gibt keinen richtigen Weg mehr, ne? Dass man sowas in die Richtung, glaube ich, kann man auch so recht organisch und relativ einfach Twists stricken, also eigentlich, dass man mit, es ist nicht so einfach, wie es scheint, so in die Richtung, glaube ich, das aus spielenden Perspektive fühlt sich das an wie ein Twist, wo du sagst, okay, jetzt müssen wir eigentlich alles neu bewerten, wir hatten einen klaren Plan. Jetzt hat sich was geändert. Ich glaube, da reichen manchmal schon solche Dinge, wo man gar nicht sagt, der Auftraggeber war böse von Anfang an.
Ja. Da fällt mir gerade ein Abenteuer ein, das es genau zu dem Thema gibt. So dieses klassische, du hast ein Dorf und einmal im Jahr muss die Jungfrau aus dem Dorf, muss dem Drachen geopfert werden, damit er das Dorf in Ruhe lässt. Und das machen die Dorfbewohner jedes Jahr und dann kommt natürlich die Heldengruppe auf die Idee, hey, wir gucken da mal rein. Und dann stellt sich raus, dass es diesen Drachen schon lange nicht mehr gibt. Sondern dass jetzt jemand sich gedacht hat, hey, wir verstecken in den Berg unsere Schätze und wir tun jetzt einfach so, als wären wir der Drache. Damit uns da keiner irgendwie auf die Schliche kommt. Und wir einfach unser Ding hier drehen können.
Ja.
Und dann musst du natürlich auch mit dieser Situation irgendwie umgehen.
Ja. Ich glaube, du kannst da auch relativ viel, also ich meine, es ist schon eine Weile her, seit ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, aber vom Gefühl her sind in The Witcher super viele Quests drin, wo so ein Twist quasi passiert und du dann, wie du mal sagst, Matthias, ne, für sich selbst man irgendwie bewerten muss, okay, wie mache ich jetzt weiter? Ne, führe ich den Auftrag irgendwie so aus, wie er halt eben an mich gestellt wurde? Oder bin ich jetzt moralisch irgendwie dazu verpflichtet, anders zu handeln? Na, das heißt, es ist ein Plot-Twist, es ist ein Reveal, der dann quasi zu einem Plot-Twist wird, wenn man sich dafür entscheidet, da anhand dessen quasi sein Verhalten zu ändern.
Ja. Und es gibt so Beispiele, wo die Spieler dann wirklich den Twist selber in der Hand haben. Also wenn du, keine Ahnung, es gibt die Rebellen und das Imperium Königreich und du bist eigentlich aber auch, sag mal so vom Mindset als Spielleitung, offen zu sagen, okay, die stellen sich auf die eine oder auf die andere Seite, wo man auch vielleicht aus der Perspektive, wenn sie auf der einen Seite starten und sich für die andere entscheiden, das dann mitgeht und dann ist das ja ein Twist, wo du sagst, okay, gut, man hat es vielleicht nicht ganz komplett ausgeschlossen, aber das ist dann auch was, wo sich alle selber überraschen vielleicht, ne? Einfach so die Situation, wo man am Ende vom Abend sagt, ich hätte nie gedacht, dass es sich so entwickelt, wegen, keine Ahnung, den Würfelwürfen oder den Entscheidungen von einzelnen Spielern oder dem, was man in der Gruppe dann besprochen hat. Das glaube ich, also das ist, glaube ich, auch nochmal was, wo man die Augen aufhalten sollte als Spielleitung, dass man das dann nicht irgendwie verhindert. Ne?
Ja.
Einen Gedanken hatte ich noch so zu dem, wie kommunizieren wir die ganzen Hinweise? Also eine Sache, die man sich, glaube ich, da angewöhnen kann, ist, um so Hinweise zu verstecken, muss ja irgendwas da sein, worin ich sie verstecken kann, sozusagen. Also es kann jetzt nicht einfach sagen, was ich habe jetzt diese Beispiel mit der Rabenfeder und das ist jetzt der einzige NSC, bei dem ich beschreibe, dass der irgendwas im Haar hängen hat. Und sonst, die NSCs kriegen nur gesagt, keine Ahnung, ist eine Frau, hat Haare. Fertig. Ja. So ungefähr. Ja. Das heißt, ich muss ja dann theoretisch mir angewöhnen, für jeden NSC, der irgendwie auf die Bühne tritt, zu sagen, hey, der hat, keine Ahnung, diese drei markanten Eigenschaften sozusagen. Ja. Und dann kann ich quasi diese eine Eigenschaft immer wieder verstecken oder irgendwas dazu packen, was quasi dann später sich dann irgendwie zu einem zufälligen Bild dann irgendwie wieder fügt.
Mhm.
Aber dazu muss ich halt auch diesen kleinen Fluff irgendwie mit reinbringen.
Ja.
Also so dieses, was ich, wenn du jetzt, du lootest den Goblin und der Goblin hat halt nicht einfach nur seine Axt dabei, sondern der hat halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Murmeln dabei, irgendwie so ein bisschen was er irgendeinem Tier abgeknöpft hat und ein Lunchpaket oder so, keine Ahnung. Und dann kannst du natürlich auch so kleine Gegenstände irgendwo verstecken, wenn immer irgendwas, irgendwelche realistischen kleinen Dinge noch dabei hat, irgendwelche kleinen Details, die man finden kann, die dann vielleicht zufällig irgendwas anderes ergeben.
Ja, okay. Also so ein bisschen durch Streuung quasi so ein bisschen die Möglichkeiten erhöhen da.
Ja. Genau, ja. Also auch so ein bisschen Misdirection-mäßig halt schon. Dass man einfach sagt, ich habe jetzt ganz viele so kleine Dinge und in einem von diesen kleinen Dingern versteckt sich dann vielleicht irgendwas anderes.
Ja, ja. Gut, dann würde ich vielleicht mal sagen, ist das unsere Folge gewesen zu Plot Twist. Habt ihr denn schon mal einen Plot Twist erfolgreich durchgeführt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Jetzt musst du mir helfen, Matthias, entweder bei
oder
Spotify.
Ne? Oder erlebt.
Oder erlebt, ja genau, ja. Auch sehr gut. Wir freuen uns natürlich über eure Erfahrungen und eure Berichte. Könnt ihr auf Instagram machen. Wie gesagt, ich glaube, auch hier auf Spotify könnt ihr mittlerweile einen Kommentar hinterlassen, wo auch immer ihr das machen möchtet. Und das soll es dann gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank an euch beide fürs Dabeisein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal bei Dungeon Starter. Macht's gut.
Bye-bye.
Bye-bye.
Dungeon Starter. Der Podcast fürs Rollenspiel leiten und spielen.